Wir haben so eine schöne Allianz-Gebetswoche hinter uns. Ich erinnere mich, wie es nach dem Kriege so war. Mir scheint das Ding ein bisschen reichlich hoch für mich geschnallt zu sein. So, geht so, ja. Nach dem Kriege so war, dass in den Gebetsversammlungen kein Mensch den Mut hatte, den Mund aufzumachen. Vielleicht lag so noch ein Knochen vom Dritten Reich, dass man nicht festlegen wollte, nicht hervortreten wollte. Da haben auch die lieben Schwestern mitgebetet. Wollen wir es jetzt wieder so halten, alter Siede, dass die Brüder beten. Einige der Schwestern haben mir also gewissermaßen das zum Anlass genommen, die ganze Frage zur Gleichberechtigung der Frau in der Gemeinde aufzuwerfen. Ich habe nur einen einzigen Grund, dass ich bitte, dass hier die Brüder beten. Wenn die Frauen beten, beten im halben Jahr überhaupt kein Mann mehr. Die Männer sind darin Träger. Einfach Träger. Habe ich nicht recht? Träger. Und nicht sie tragen, sondern sind fauler. Geistlich fauler. Und es, die Feminisierung der Kirche, die Verfrauung der Kirche, schreitet so schrecklich vor, dass ich den anwesenden Männern das nicht ersparen kann. Für die Gebetsgemeinschaft habt ihr die Verantwortung. Und wenn einer sagt, dass ein anderer vortritt, diese Bescheidenheit ist vom Teufel. Nicht? Liebe Brüder, ihr habt die Verantwortung der Gebetsgemeinschaft. Ist richtig, was ich sage? Ja? Hundertprozentig, herrlich. Aber nun zum Thema. Wie schön, wenn ich mal von meinen Brüdern gesagt habe, ich hundertprozentig recht habe. Das passiert nicht oft. Nur einer. Da ist schon wieder eingeschränkt. Also wir machen weiter im Epheserbrief. Bitte haben Sie alle ein Testament vor sich. Habt ihr da hinten ein Testament? Sonst bringe ich euch eins. Habt ihr? Ja? Nein, die Jungs, habt ihr keinen Neffe oder habt ihr keinen? So? Wo sind denn noch übrig? Hier sind noch ein paar. Auf den Stühlen liegen, also lieben Leute, kommt. Hier sind noch ein paar. Kommt, wo soll ich bringen? Es hat keinen Sinn, wenn Sie das Testament nicht vor sich haben. Wir erinnern uns, das sind ja immer so ganz so Sätze, die ein halbes Kapitel umfassen. Das Kapitel 2, Vers 1 bis 7 ist ein Satz. Wir lesen ihn gleich. Ich muss Sie bloß nochmal den Zusammenhang herstellen. Es gibt nämlich unter uns sehr viele gescheite Leute, die wollen den Zusammenhang kapieren. Die wollen durchschauen. Erinnern Sie sich, dass in Kapitel 1, Vers 19 und 20 davon die Rede ist, dass Gottes mächtige Stärke nicht nur darin sich zeigt, dass die Sterne ihre Bahn laufen und dass also Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter wird, sondern dass Gottes mächtige Stärke offenbar geworden ist, also Jesus von Toten auferweckte. Und diese selbe Kraft Gottes, die bei der Schöpfung offenbar wurde, die Jesus aus dem Grab erweckt hat, die wird jedes Mal wirksam eingesetzt, wenn ein toter, gottloser Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Das ist also nicht ein kleiner Wandel der Weltanschauung, den wir vornehmen können, sondern wenn auch ein einziger Mensch jetzt im Glauben an den Sohn Gottes kommt, da hat Gott ein Werk getan wie bei der Schöpfung. Wie bei der Schöpfung. Das wird öfters so gesagt. Wir lesen eben Kapitel 1, Vers 19, 20, da heißt es, die Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christus. Und dieses, dass die Kraft Gottes nötig ist, um einen Menschen zum Glauben zu führen, wird nun in Kapitel 2, 1 bis 7 ausgeführt. Sie müssen Ihrem Testament einen Strich von diesem 1,20 zu Kapitel 2, 1 bis 7 machen. Nur in Ihren eigenen Testamenten, in Ihren eigenen machen Sie Striche. Und nun lesen wir das zweite Kapitel. Und das, also Kapitel 2, 1 bis 7 ist ein Satz. Wo nun diese mächtige Stärke gezeigt wird, die sich äußert, wenn Menschen zum Glauben kommen. Ist das klar? Und zwar macht der Paulus es so, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, da wird das Alte gezeigt, wie ein Mensch von Natur ist. Und dann von Vers 4 bis 6 wird gezeigt, was nun die Stärke Gottes bei so einem Menschen hervorbringt. Worin die Veränderung besteht, wenn wir zum Glauben kommen. Also Vers 1 bis 3 das Alte, Vers 4 bis 6 das Neue und Vers 7 das Zukünftige. Jetzt lese ich den ganzen Satz nochmal. Ich hoffe, dass diese lichtvollen Ausführungen doch einen Durchblick bringen, nicht wahr? Und jetzt kommt zuerst Alte. Und auch euch, da ihr tot waret, durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr früher gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens und an welchen wir auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben. In den Lüsten steht hier, also das heißt wirklich in den Begehrungen, Begierde, in dem Hunger, nicht? Lüste, das ist mit dem Hunger unseres Fleisches, den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Das ist das Alte. Jetzt, ich habe mich mit Werner Weiß nicht verabredet und passt auch wieder so schön dieses Aber hier. Aber Gott, jetzt kommt das Neue. Denn er reich ist an Barmherzigkeit. Durch seine große Liebe, womit er uns geliebt hat. Da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu. Das ist das Neue. Und das Zukünftige, auf das er erzeigt in den zukünftigen Zeiten, es kommt alles noch, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Sehen wir jetzt durch den Satz nochmal ungefähr. Und heute, ich würde so gern gleich beim zweiten anfangen, das Neue. Das würde ich so schrecklich gern, und ich hätte gedacht, vielleicht hätten Sie es gar nicht gemerkt, wenn ich Vers 1 bis 3 einfach lächeln oder schlagen hätte. Aber wir haben nur Tod besprochen, nur Tod. Nur was Tod heißt. Aber das Entscheidende ist noch gar nicht besprochen. Nein, ich kann Sie nicht ersparen, da wir genau vorgehen wollen. Auch das Werner hat sogar überzeugt, ich hätte gar nichts unterschlagen. Trotzdem, ich kann mir selber nicht unterschlagen, das zu besprechen. Verstehen Sie, ich kann mir selber nicht leisten. Da ihr tot wart, darüber sprachen wir letztes Mal. Ich muss nochmal darauf eingehen. Der natürliche Mensch, der vom Geiste Gottes nicht erneuerte Mensch, ist also in den Augen Gottes tot. Ich möchte mal von der anderen Seite zeigen, das letzte Mal. Sehen Sie, als ich zum ersten Mal in ein Gefängnis eingesperrt wurde. Das waren wunderschöne Frühlingstage in Darmstadt. Und dieses Gefängnis kam nie ein Sonnenstrahl, nie ein Sonnenstrahl. Und am dritten Tag, man muss darauf trainieren, das geht nicht zum ersten Mal gleich. Und am dritten Tag, da waren die Nerven am Wackeln. Und da hörte ich, wir sehen, das war so ein düsteres Ding. Und da war oben so ein Fenster. Und da sah ich, da draußen ist heller Frühlingssonnenschein. Und dann hörte ich zu allem Elend da draußen Kinder schreien und lachen. Und da war es fertig. Da habe ich mir gesagt, du bist vom Leben abgeschnitten. Du bist tot. Du bist begraben. Vom Leben abgeschnitten. Draußen hör ich Autos duden. Die Kinder lachen. Das hat mich besonders bewegt. Und ich war abgeschnitten in den Mauern. Vom Leben abgeschnitten. Du bist tot. Und ich weiß noch den Moment, wie mir auf einmal aufging. Vom Leben abgeschnitten. Vom Leben abgeschnitten. Der lebendige Gott ist das Leben. Und in Jesus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben, ist das Leben in die Welt gekommen. Solange ich mein Heiland habe und Jesus gehöre, bin ich nicht vom Leben abgeschnitten. Und wenn ich im Stern die durchgrabene Hand Jesu halte, dann kann mich der Tod nicht mehr vom Leben abschneiden. Verstehen Sie? Sagt Paulus. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von Liebe Gottes. Meine Mutter ist begraben, die ist vom Leben nie abgeschnitten worden. Keine Sekunde hat der Tod nicht mehr fertig gekriegt. Aber vom Leben abgeschnitten ist, wer keinen Frieden mit Gott hat. Verstehen Sie? Gott ist das Leben. Er ist in Jesus zu uns gekommen. Und wer da drin steht, den kann man vom Leben gar nicht abschneiden. Den kann der tote Teufel vom Leben nicht abschneiden. Und wer von Gott getrennt ist, wer ohne Gott in der Welt lebt, der ist vom Leben abgeschnitten. Das meint die Bibel hier. Ihr seid tot in Sünden. Das heißt, ihr krabbelt rum, ihr lauft, und dann, aber ihr seid tot. Ihr seid vom Leben abgeschnitten. Das müssen wir ganz klar machen, nicht wahr? Dass wirklich Gott für das Leben ist. Und Trennung vom lebendigen Gott, also ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne Gebet, ein Leben ohne Bibellesen, ein Leben ohne Gemeinschaft, ein Leben ohne Heiligen Geist, ein Leben ohne Vergebung der Sünden, ein Leben ohne Blut Jesu, vom Leben abgeschnitten ist. Da können die Menschen Philosophie machen und groß tun. Tote. Tot, sagt die Bibel. Nicht? Leben ohne Gott heißt vom Leben abgeschnitten sein, heißt tot sein. Und jetzt geht's weiter. Tote sind ja nach unserem Begriff Leute, die also kein Glied mehr bewegen können. Aber diese geistlich toten, natürlichen Menschen, die sind außerordentlich aktiv. Wissen Sie, in den Geschichten kommen Gespenster vor. Das sind die Toten, die aber immer noch aktiv sind und rumlaufen, nicht? Und da sagt die Bibel eigentlich, der natürliche Mensch ist ein Gespenst. Ein Gespenst. Ein Gespenst, das völlig, was nirgendwo hinpasst. Der natürliche Mensch passt auch nicht hin. Er ist vom Leben geschieden, er ist in Wirklichkeit tot und ist aktiv und macht Reim und Krieg und Frieden und politische Verhandlungen und Geschäfte und Streit und Krach in Häusern, was weiß ich alles, von morgens abends um Lautstärke 90, Radio laufen, also es ist das Leben da, nicht? Denken Sie, wie viele Kneipen heute Abend Bomben leben, müssen essen. Alles Tote. Aktive Tote. Gespenster. Sie sehen, die Bibel spricht unheimlich von dieser Welt, nicht? Der natürliche Mensch ist tot, der aktive Tote. Nun wollen wir sehen, wie aktiv ist der natürliche tote Mensch. In Übertretungen und Sünde. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist das doch dasselbe, oder nicht? Übertretung und Sünde. Ist nicht eigentlich dasselbe. Ich glaube, es ist beides Mal in einem anderen Blickfeld gedacht. Bei Übertretung ist, auch das griechische Wort Paraptoma, was hier steht, da ist gedacht, dass es einen Weg gibt, nicht? Mit Kilometerstein, wissen Sie, begrenzten Weg. So eine Landstraße, die hat ja so Steine an der Seite, heute sind sie sogar noch beleuchtet mit so einem Katzenauge. Man kann von dem Weg runterfahren, quer übers Feld. Aber man kommt ins Nichts. Das ist Übertretung. Gott hat seinen Weg vor den Menschen hingestellt. Mit den Geboten umzäunt. Und er hat seine Führung uns versprochen. Aber der Mensch sagt, Moment, ich weiß meinen Weg besser. Zum Beispiel das dritte Gebot, dass ich einen Sonntag heilige, das wäre ja noch schöner. Ich weiß meinen Weg besser. Und da ich nun kein Wort Gottes höre, kommt also das vierte Gebot, Krach mit den Eltern, und das sechste Gebot soll die Ehe brechen. Und so fährt der Mensch quer übers Feld sein eigen. Das ist Übertretung. Er ist aus dem Wege Gottes herausgetreten. Nee, herausgegangen. Sein Weg führt irgendwo ins freie Feld, ins Nichts. Und Sünde, da ist mir gedacht, wie ich einfach an die Verschuldung vor Gott. Aber sehen Sie, bei beiden Worten möchte ich sagen, steht drüber, an dir allein habe ich gesündigt. Das muss ich Ihnen eben erklären, dass der aktive, tote, natürliche Mensch, der spricht auch von Sünde. Er glaubt uns ja dauernd unsere Worte. Er glaubt uns alles. Nicht, er klaut uns Weihnachtsfest und macht einen Geschäftsbetrieb daraus. Nicht, er klaut uns Ostern weg und macht Auferstehung Natur daraus. Nicht, er klaut uns ja alles. Weil er selber gar nichts hat, plündert er permanent die biblische Welt. Und so hat er auch das Wort Sünde geklaut. Und da gibt es Verkehrssünder und Steuersünder und was weiß ich, Lärmsünder. Und das ist ja immer bloß im Verhältnis zum Nächsten gedacht. In der Bibel steht, an dir allein habe ich. Sündigen kann ich nur eigentlich an Gott. Der natürliche Mensch, der von Gott sich getrennt hat, kann eins mit Gott machen. Er kann permanent sich gegen Gott versündigen.
Er ist gottlos, er ist weggelaufen von Gott, er kümmert sich um ihn. Er glaubt an ihn natürlich, er tut das nicht. Aber er ist längst tot, getrennt vom Leben. Aber eins kann er, kann Schuld auf Schuld gegen den lebendigen Gott häufen. Das ist seine Aktivität. Wenn man sich vorstellt, was die Welt, auch wir alle miteinander, was die Welt am Arbeiten ist, um Schuld auf Schuld zu häufen, dann wird einem graust einem. Nun ist es interessant, die Bibel ist ja ein sehr tiefsinniges Buch. Damit wäre ja das Wesen natürlichen Menschen eigentlich geschildert. Getrennt von Gott, aber doch aktiv, er häuft Schuld auf Schuld. Das genügt dem Paulus nicht. Er sagt, wie kommt der Mensch denn dazu, sich vom Leben zu trennen? Das ist schrecklich. Und Schuld auf Schuld, wie kommt der natürliche Mensch dazu, wie kommen wir dazu, Krach zu haben und unkeusch zu sein und zu lügen und Streit zu haben? Wie kommt der Mensch dazu? Da ist doch was dahinter. Und sehen Sie, in dem einen großen Satz drückt Paulus gleich raus, jawohl, da ist was dahinter. Da ist dahinter die Begierden, die Lust, das Verlangen des Fleisches und der Vernunft. Wir sind dabei Vers 3, also ich nehme die Verse nicht ganz in der Reihe nach. Vers 3. Zu den Begierden des Fleisches brauche ich nicht viel zu sagen. Wir haben in uns, auch der toteste Mensch, einen Hunger. Hunger, Paulus nennt es Begierden des Fleisches. Bitte denken Sie nicht bloß an die nicht bloß ein Schlechtes. Also da ist zum Beispiel unter Begierden des Fleisches versteht die Bibel hier auch, sagen wir mal, das Verlangen, seine Familie durchzubringen. Steht das Verlangen nach Speise und Trank, ist ein Schlechtes, oder doch? Steht nirgendwo, dass ich Kohle schieben soll, nicht? Zu den Begierden des Fleisches gehört natürlich auch Sexualität, unheimliche Rolle spielen kann. Dazu gehört aber auch zum Beispiel der Ehrgeiz, eine Rolle spielen wollen. Denken Sie, sie gibt es überall so Frauen um 50, die immer zu beleidigt sind, weil irgendeiner sie nicht gegrüßt hat oder nicht eingeladen hat. Kennen Sie doch, ne? So Frauen um 50 kenne ich da immer wieder, die eigentlich immer beleidigt sind. Die kommen gar nicht mehr raus. Das ist Lust des Fleisches, wissen Sie? Das ist Lust des Fleisches. Ich möchte endlich anerkannt werden. Hat die Welt nicht begriffen, wenn sie mich Frau Meier oder Frau Müller oder Frau Schulze will. Hat die hier so, nicht? Verstehen Sie? Lust des Fleisches. Aber auch bei Männern, was meinen Sie, was in Bonn diese Lust des Fleisches rast, nach vorne zu kommen? Anschluss, meine Herren, nicht? Auch wie in einem Bürochen, nicht? Rollenspiel mit anerkannt werden. Warum sagt der Chef nicht mal, junger Mann, Sie sind der Tüchtigste im ganzen Laden, nicht? Ich schmeiß dann doch. Und so. Warum sagt er das nicht immer? Das gehört alles zur Lust des Fleisches. An sich Dinge, also all dieses ganze Triebleben, dieses Unheimliche, dass das der Freud ein bisschen ordnen wollte und sich völlig verheiratet hat in der Geschichte, nicht wahr? Verstehen, Sexualität, Hunger, Durst, Rolle spielen wollen, Ehrgeiz. Ja, ich würde sowas sagen, diese Freude am Schönen, nicht? Das gehört ja auch zum natürlichen Menschen. Was meinen Sie, was mich immer bedrückt, wenn die Jungs in Saarland so versauen? Ich jetzt ganz schön, nicht? Wir haben doch Verlangen, nicht? Ich wollte mal Kunstgeschichte studieren. Das gehört zum natürlichen Wesen meines Herzens dazu, nicht? Dass ich nun also tatsächlich einen Van Gogh schöner finde, als das Bild, was da an der Treppe hängt, nicht? So bedeutungsvoll es für uns ist, nicht? Das gehört alles zu den Lüsten des Fleisches, verstehen Sie, diese... Danach wandeln wir. Da ist in uns eine ganz reiche Triebwelt. Und da sagt der Paulus, und von der lässt sich regieren. Hemmungslos regieren. Da kommen die ganz niedrigen Triebe und höhere Triebe und die regieren dich. Sie werden mir zugeben, natürlich, der Mensch weiß nicht anders. Und das führt zu einem Wandel in Sünde und Übertretung. Dass du diesem Triebleben einfach von vornherein jedes Recht einräumst. Bis dahin ist die Dinge noch verständlich, aber dass der Paulus sagt, du wirst regiert von der Vernunft. Und dass der Paulus die Vernunft auch in diese Rubrik bringt. Also da muss ich sagen, da könnte man auf die Palme gehen. Dass die Bibel so schrecklich, wie unser Freund Kutscher sagt, radikal, nicht? So unerhört den natürlichen Menschen zusammensäbelt. Zum alten natürlichen Wesen gehört, dass du von der Vernunft regiert wirst. Hier möchte ich eine ganze extra Bibelstunde anrücken. Sehen Sie, die allermeisten Leute, die meinen doch so, das Christentum ist, dass man sich bemüht, ein anständiger Mensch zu sein, nicht? Was anständig ist, das sagt die Vernunft. Und das sagt die Vernunft auch, dass es einen Schöpfer gibt und also einen Herrgott. Das ist alles noch Vernunft. Und die Bibel kommt und sagt, das Mensch, das gehört hier alles zu einem gottlosen Ding. Das gehört hier alles zum gottlosen Ding. Wenn dein Heiland dich ruft, ich will es deutlich machen, dann ruft er dich zur Bereitschaft zum Leiden und dass du Feinde liebst und dass du bereit bist, gewaltlos zu sein. Ja, und Petrus sagt, steck dein Schwert weg. Nicht? Dem Malches Ohr angeklebt wieder, ist angeheilt. Ich deute mal eben an, Jesu Weg ist gar nicht in der Linie Vernunft. Gar nicht in der Linie Vernunft. Die Vernunft führt uns dazu, dass wir unseren eigenen lieben Gott zurecht machen. Einen harmlosen lieben Gott. Und gebe Gott, dass wir der beerdigten Pastor auch nochmal den lieben Gott anerkennt. Nicht? Den wir uns selber mit der Vernunft zurecht gemacht haben. Und die Vernunft führt uns dazu, dass wir uns selber zurecht machen, was gut und böse ist. Lügen ist natürlich Sünde, aber Notlüge, wie ich sie brauche, durch keine Sünde. Das ist Vernunft, nicht? Verstehen Sie? Ebo ist natürlich Sünde, aber diese einzigartige Liebe, die ich habe, die ist natürlich, die fällt in eine andere Rubrik. Na so, stehlen ist natürlich Sünde, aber ich kann aus diesem Staat nicht eine anständige Steuererklärung geben, wo komme ich denn hin, nicht? Und so weiter. Verstehen Sie, die Vernunft kriegt hin, dass was wir tun gut ist und wir am Schluss sagen können, ich bin ja gut. Hat die Vernunft hingekriegt. Sagt Paulus, und das alles, dieses Verfolgtwerden von Vernunft und von deinem Triebleben führt dich dahin, dass du am Ende in Sünde Übertretung lebst. Haben wir das verstanden? Aber das ist Paulus noch nicht genug. Er sagt, Mensch, ist das das Letzte, was dich antreibt? Vernunft und Triebe. Kommen Sie mit, oder ist es zu schwierig? Nein, ist mit. Also es ist gerade so eine psychologische Abhandlung, die Paulus hier bringt. Warum sündigt der Mensch? Warum ist er tot? Warum ist er von Gott getrennt? Sagt Paulus, weil in seinem Leben Abgründe sind. Vernunft regiert und Triebe, und die führen auf den Weg. Aber sagt er, ist das wirklich das Letzte, was ihn regiert? Nee, sagt er, da ist noch eine Macht dahinter. Noch hintergründiger. Und das steht also nun in Vers 2. Ihr habt darin gewandelt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der in den Menschen des Unglaubens sein Werk treibt. Das ist ja nun geheimnisvoll gesprochen. Also es ist weiter zurückgeschaut. Wie kommt der Mensch dazu, tot zu sein, sich von Gott zu trennen, ohne Gott zu leben, sich sicher zu fühlen, von der Vernunft und Fleisch regieren zu lassen? Wie kommt der Mensch dazu? Da sagt der Paulus, weil es eine geistige Mächte gibt. Und im Mittelpunkt dieser geistigen Mächte steht der Fürst dieser Welt, der in der Luft herrscht, der Teufel. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, dass im Teufel alles daran liegt, nie erkannt zu werden. Und darum spielt er eine dolle Maskerade. Also er erlaubt Menschen zum Beispiel so mit Schwefel, so ihn darzustellen, dass er Schwefel stinkt und ein Pech und eine Hölle hat, wo die Leute gesotten werden. Da lacht natürlich jeder drüber und sagt, das ist ja wahrscheinlich alles ein Märchen. Sagt der Teufel, fein. Jetzt habe ich es auf zur Entgleisung gebracht. Der Teufel ist nicht ein Kerl, der Schwefel stinkt und Pferdefuß hat und so dummes Zeug. Das ist alles bloß Verkleidung. Teufel ist eine geistige Macht. Der ist ebenso wie Gott und ich, eine Person. Es gibt einen Fürsten der Finsternis. Die Bibel erzählt sogar seine Geschichte, nicht wahr, dass das ein Engelfürst war, dem Gott die Erde übergeben hatte und dass er Gott gleich sein wollte. Die Adam-Geschichte vor Adam schon und darum gestürzt wurde. Und Gott seine Gerechtigkeit lässt ihm die Erde bis zum Ende. Er schickt nun Erlöser in diese Welt herein. Der Teufel kann sagen, dies mir alles übergeben. Ich bin Herr der Welt. Wenn ich den Teufel malen würde, würde ich ihn nicht hässlich malen, sondern sehr schön. Er ist bezaubernd. Bezaubernd würde ich ihn malen. Bezaubernd. Nicht? Verführerisch. Nicht wahr, das ist ein Menschen, mir sagte mal einer, ich kann schon kaum an Gott glauben, ich soll sie an Teufel glauben. Sage ich, auf keinen Fall sollen sie an Teufel glauben. Nicht, sollen nur die Realität des Teufels mal endlich zur Kenntnis nehmen. Glauben will ich an lebendigen Gott, glauben heißt nämlich sich hingeben, nicht? Leider glauben sie also sehr an Teufel, ohne kapieren, dass er da ist. Ist deutlich. Die geistige Macht, der Fürst dieser Welt, der Luft herrscht. Und nun ist also, hat Paulus mit großartigen Worten die Atmosphäre der dämonisierten Welt, in der wir leben, dargestellt. Wollen Sie mal reinsehen, Vers 2, da heißt es, ihr habt gewandelt nach dem Lauf dieser Welt. Da heißt es wörtlich, ihr wandelt nach dem Lauf, wo Lauf steht, nach dem Äon dieser Welt. Kataton Aiona tu Kosmos, in Pfad Griechisch können. Kataton Aiona tu Kosmos. Ihr habt nach dem Äon dieser Welt gelebt. Wenn ich es kurz erklären kann, mache ich es am besten so. Es wird mal ein Äon kommen, ein Zeitalter, wo der Teufel nichts mehr zu sagen hat. Spricht die Offenbarung von. Wo der Herr allein regiert, wo es keine Sünde mehr gibt. Aber der Äon dieser Welt, dieser Äon, in der der Teufel sehen wir hier, nicht? Brauchen eine Zeitung zu lesen. Von Mord und Totschlag. Wir brauchen einen Beilschärfenschlag, der Mann tot und Kriege und Atombomben machen so und Jammer und Tränen. Ach, der Teufel ist mir nicht. Wissen wir doch unserem eigenen Leben, nicht? Sind sie, wie sie sein sollten? Ich nicht. Der Teufel mächtig. In dieser dämonisierten Welt leben wir. In diesem Äon. Der zur Zeit seine Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Wie Gottes Geist in einem Menschen sein Werk haben kann, genauso kann der Teufel in Menschenherzen sein Werk haben. Also, da ich mir eben sage, gehen wir mal so auf, wie ich als ganz junger Kandidat in eine Familie hineinkam, wo die erwachsenen Kinder Streit hatten. Und da habe ich einen Abend lang mal dran gerückt, der ersten Begeisterung eines angehenden Pfarrers und habe sie versöhnt. Das wurde so schön, nicht? Und ich bin in mein Bett gegangen abends und habe Gott gedankt, Mensch, solchen Amt hast du vor dir, immer so was Schönes zu machen. Und am nächsten Morgen treffe ich ein Glied der Familie und höre mit Entsetzen, dass, wie ich weg war, haben sich alle wieder noch schlimmer verkracht. Verstehen, da ging mir etwas auf, wie der Teufel sein Werk hat in Herzen. Wie der Teufel sein Werk hat in Herzen. Nicht? Und dass er mit ein bisschen gutem Meinen und Zureden gar nicht zu beseitigen ist. Dass wir überhaupt uns daraus selber nicht retten können. Nicht? Das steht hinter allem. Die Geistesmächte, die Atmosphäre des Äons dieser Welt, in der der Teufel regiert. Und nun fasst der Paulus diese ganze Sache. Also ich muss noch eins sagen. In Sünde und wir sind tot. Der natürliche Mensch ist tot. Aber aktiver Tod, ein Gespenst, er wandelt also in Sündübertretung. Warum? Weil in ihm Abgründe sind, Vernunft und Triebe. Aber das allein treibt noch nicht, sondern dahinter stehen Geistesmächte, der Teufel und der Zeitgeist. Ist noch nicht. Und nun sagt der Paulus, das muss ich ihm noch zeigen, Vers 3. Darin habt ihr früher einmal euren Wandel gehabt. Vers 3, euren Wandel gehabt. Sehen Sie, es ist sehr beunruhigend, dass da steht früher. Nun aber ist alles neu geworden. Haben Sie das Empfinden, dass in unserem Leben auch von dem noch sehr vieles vorhanden ist? Hat der Teufel bei Ihnen nicht ab und zu ein Wort geredet? Da könnte man ja sagen, ja, dann ist das Neue noch gar nicht da. Wir leben in dem Alten, ne? Wir leben in dem Alten. Sehen Sie, das möchte ich werde nächstes Mal noch mehr darüber sprechen, nur jetzt eben sagen, wo es neu geworden ist, das heißt nicht sündlos, will ich gleich sagen, heißt nicht sündlos. Aber man hat nicht mehr seinen Wandel darin. Man wandelt nicht mehr auf dieser Straße. Der Teufel hat an erkauften Kindern Gottes keine Macht mehr. Er kann sie verwunden. Er kann sie überrumpeln. Aber man hat nicht mehr seinen Wandel darin. Das ist ein Unterschied. Also Pastor Humburg hat es am allerschönsten so ausgedrückt. Als natürlicher Mensch war für mich das Sündigen fahrplanmäßig. Seitdem ich wiedergeboren bin, ist ein Eisenbahnunglück. Es kommt vor, ein Eisenbahnunglück, aber es ist ein Unglück, nicht? Das ist wundervoll ausgedrückt. Also das ist das, dass diese Sache der Wandel der natürlichen Menschen ist, dass man unter der satanischen Welt ist, dass man seine Triebe rechtfertigt, die Vernunft regieren lässt, den eigenen Gott zurechtmachen lässt und in Sündenübertretung ist. Dies ist der Weg der Welt, der Normalweg der Welt. Und nun fasst Paulus das alles zusammen in dem Wort, Vers 3, wir waren Kinder des Zornes, nämlich des Zornes Gottes. Ich vergesse nicht, also war ich junger Pastor, in Essen habe ich, da war die alte Pauluskirche noch da, da habe ich mal am Karfreitag gepredigt. Und dann war am Karfreitag war die Pauluskirche noch voll, waren Riesendingen, haben am Karfreitag, was voll früher ging, Leute am Karfreitag, wie soll heute an Weihnachten gehen. Und ich dachte, es sind so viele da, die nur einmal im Jahr kommen und habe sehr ernst gesprochen von dem Zorn Gottes und dass Jesu Kreuz davon errettet. Und da kam nachher einer zu mir, ganz aufgeregt, Sakristei, ein interessierter junger Mann, und sagte, es gibt keinen Zorn Gottes. Das ist menschlich von Gott geredet. Ein Mensch hat einen Zorn. So, Menschen haben einen Zorn, davon weiß ich was. Aber Gott hat keinen Zorn. Das ist Jahre zurück, 30 Jahre, aber es hat mich immer wieder beschäftigt. Kann Gott zornig sein? Hier steht, sie waren Kinder des Zorns Gottes. Nun ist mir natürlich völlig klar, dass Gottes Zorn was völlig anderes ist, als was meine Boys nennen Männerzorn. Nicht, wenn ich also sonntags hier so ein paar Mann habe, so letzten Sonntag 500 Kerle, das ist natürlich einigermaßen anstrengend, wenn ich die Hand hebe, bis endlich Ruhe reinkommt. Nicht, gerade ist Ruhe, dann fällt einer vom Stuhl oder einem fällt sein Dauerlutscher aus dem Mund oder irgendwas nicht mal los. Nicht, und ich kann nicht anfangen, ehe Ruhe ist, dann wird man langsam krabbelig und ich kriege mir den Zorn, da stürzt ihm einfach mal zu, sag mit! Das ist meistens so, dass ich hinterher, also sehr Buße tun muss, nicht, und ich bin immer dankbar, wenn ich einen Sonntag rumkriege, ohne dass ich explodiert bin. Naja, also die Leute ohne Temperament haben es natürlich einfacher in der Beziehung, nicht wahr? Sollen nicht meinen, das wäre schon ohne weiteres Heiligung, wenn sie kein Temperament haben, nicht? Das glauben Sie mir nicht. Aber mir ist völlig klar, dass der Zorn Gottes damit nichts zu tun hat. Schon ist, unsere Zorne sind ja meistens sehr schnell wieder vorbei. Wie so ein Belsuch-Ausbruch und das ist nach 5 Minuten zu Ende. Kinder des Zorns sein, das heißt, dass Gottes Zorn eine sehr andauernde Sache ist. Dass Gottes Zorn so unablässig brennt, dass ich nicht darauf warten kann, dass er aufhört, sondern nur, dass ich aus der Zone des Zorns in eine andere Zone gehe. In die Zone der Gnade. Das ist ein Kreuz Jesu da. Ich kann das schrecklich warten wollen, bis Gottes Zorn über mich aufhört. Das tut er nicht. Gottes Zorn entbrennt über alle Ungerechtigkeit der Menschen, sagt Römer 1, bis zu jedem Tage, wo der Zorn Gottes die Welt richten und verderben wird. Ich kann nicht warten, bis der Zorn Gottes aufhört, sondern ich kann nur aus der Zone des Zorns in die Zone der Gnade hinübergehen. Das heißt Bekehrung, nicht wahr? Kinder des Zorns, das heißt, das kann ich nicht erklären. Aber als ich erweckt wurde, als ich einmal mich fürchten lernte vor Gott, da wusste ich, was das heißt, Kinder des Zorns. Und wer einmal von ihnen im Gewissen wirklich unruhig gewesen ist, über sein Leben, über Sünde, der weiß, was es heißt, Kinder des Zorns zu sein. So lebt die Welt dahin, diese Scheintoten, diese Gespenster, unterm lodernden Zorn Gottes, unter seinem Nein. Das ist der Mensch ohne Gott. Ich muss dazu noch sagen, zunächst scheint Ihnen das sehr pessimistisch, diese Schilderung. Also hören Sie, wir haben doch alle ans Gut, die Menschen, die glauben. Wir sind doch überzeugt, dass der Mensch, wenn er sich ein bisschen Ruck gibt, auch anders sein kann. Das ist ja vernichten, was hier steht. Unter dem Mond, ausgeliefert meinen Trieben, meiner Vernunft. Gut, da kann ich mich nie allein retten. Kommt Ihnen das zu pessimistisch vor? Ich möchte Ihnen ganz deutlich sagen, dass die Bibel nicht die Spur Verbindung hat mit Idealismus. Der Idealismus meint immer noch der gute Mensch und wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, dann wird's was. Und das ist die größte Verkennung des Evangeliums. Die Bibel sagt, du bist in Sünden tot und kannst selber gar nicht raus. Ein Toter kann sich nicht selber erwecken. Jede Spur von Selbsterlösung ist total ausgeschlossen. An dir muss etwas passieren. An dir muss etwas geschehen. Du musst erlöst werden. Verstehen Sie? Ich hoffe, Sie hören das, wie hier mit Hammerschlägen alles gute Mensch zertrümmert wird, die wirklich verlorene Zustand des Menschen gezeigt wird. Und sagen wir, das nicht kapiert haben, verstehen wir im Evangelium so viel wie eine Kuh vom Polka tanzen. Ernsthaft. Und da versteht sie wirklich nichts von. Ich weiß nicht, was Polka ist, aber, also, Sie verstehen, solange wir das nicht kapiert haben, die völlige Verlorenheit dahingegeben seines Menschen, verstehen wir nicht, welche Bedeutung die Erlösung hat. Der tote Mensch, dies Gespenst, der in Sünden tot ist, getrennt von Gott, bildet sich immer noch wieder ein, auch wenn ich mir eines Tages aufgebe, kann ich mich auch erlösen. Und so sündigt er weiter, immer der Hoffnung, na, morgen fangen wir neu an und das ist ganz einfach und so. Verstehen Sie? Und ahnt ja, dass es gar nicht möglich ist. Wie viele Tote in den Gräbern nach oben am Parkfriedhof würden gerne sich selber mal wieder lebendig machen. Das kann man. Und der geistlich Tote kann sich auch nicht lebendig machen. Und darum bitte müssen wir eben im Zusammenhang noch die nächsten Verse lesen, das Neue. Die müssen wir doch ausführlich nächstes Mal besprechen. Bitte achten Sie mal darauf, dass in Vers 4 bis 6 nicht ein Wörtlein steht, du musst, nicht ein Wörtlein, sondern er tut an mir was. Also, aber so radikal, das andere steht an anderer Stelle der Bibel, verstehen Sie? Aber in diesem Zusammenhang steht bloß, dass Gott an Toten was tut. Jetzt lesen wir noch Vers 4 bis 6. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm das himmlische Wesen gesetzt. Es ist einfach schrecklich. Ich möchte auch meinen Jungs immer sagen, nun tu das nicht, wandle dies, du musst, das steht an anderer Stelle der Bibel. Aber wie hier mal gesagt, ist das Entscheidende, kannst du überhaupt nichts tun. Du bist tot, aber er hat uns lebendig gemacht. Und er hat ein ziemliches Wesen versetzt. Aus Gnaden sei der selig geworden. Er hat's getan. Jetzt frage ich Sie, meine Freunde, hat Gott an Ihren Herzen schon was getan? Ja. Dass er vom Tode zum Leben kam. Wenn früher im Mittelalter ein Mensch hingerichtet wurde, dann sagte man vom Scharfrichter, er soll den Menschen jetzt vom Leben zum Tode bringen. Gott tut das Gegenteil, er bringt Menschen vom Tode zum Leben. Nicht? Gott ist genau das Gegenstück vom Henker und Scharfrichter. Er bringt den Menschen vom Tode zum Leben. Und fragen sich, das ist ja keine theoretische Erörterung. Können Sie hier mitreden? Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns geliebt und hat uns lebendig gemacht. Aus Gnaden ist es geschehen und hat uns mit Jesus auferweckt. Ist in Ihrem Leben was neu geworden? Hat er es getan? Das ist für mich eine, ich stelle Ihnen diese Frage, weil sie für mich lebenswichtig ist. Je älter man wird, desto mehr fragt so ein Pastor, was ist eigentlich rausgekommen aus meinem Leben? Nicht? Sie haben natürlich ein paar Prozesse gewonnen. Was kommt denn bei mir raus? Nicht? Was ist denn rausgekommen bei der Geschichte? Wie viele Menschen habe ich so hier gehabt, mal habe ich gefreut, da machen sie einen Anfang, nicht? Und nun läuft man ihnen nach und ermahnt so und alles mögen eines Tages alles wieder aus. Und da geht mir auf, ich kann mit allem ermahnen und rufen und locken, ja, diesen entscheidenden Schritt nicht tun, den Gott tun muss, durch seinen Geist. Dass ein Mensch, der unter der Macht Satans war und tot war, lebendig war. seinem Leben die wundervolle Veränderung. Von da ab kann man ihm alles Mögliche sagen und nun fangt neue Leben an und liest die Bibel und so weiter. Aber der entscheidende Akt muss Gott tun. Wie er Jesus aus dem Grab rief, so ruft er uns aus dem Grab der Sünde und des Todes raus. Ich sage nochmal, das heißt nicht sündlos sein. Es sind viele hier, die quälen sich ein bisschen mit, wie die Eierschalen des alten Wesens an ihnen hängen. Und es ist schon schön, dass wir uns damit quälen, nicht? Wenn wir einverstanden wären, wäre es ja schon schlecht, nicht? Verstehen Sie, dass wir betrübt sind darüber, das ist ein gutes Zeichen, nicht? Nehmen Sie erstmal, haben Sie einen Hunger gekriegt? Haben Sie Freude an Jesus gekriegt? Merkt es, er in Ihrem Herzen gearbeitet hat? Früher der Teufel gearbeitet, jetzt arbeitet Jesus am Herzen. Das ist eine ganz, ganz wundervolle, große Veränderung. Ich möchte also nochmal darauf, ganz deutlich darauf hinweisen. Deutlicher kann man überhaupt nicht sagen, du kannst dich nicht selber erlösen. Deutlicher kann an allem Idealismus nicht das Ende bereiten. Und allem Moralismus. Als hier. Du bist ein Gefangener des Todes und des Teufels. Gott aber griff ein. Lassen Sie mich zu dem... Ich habe noch 3 Minuten. Ich bitte nicht schimpfen, lieben Brüder. Über diese. Sehen Sie, jetzt müssen wir noch ein bisschen hineinschauen, Vers 4 bis 6, so oberflächlich. Wir werden es dann, ich hoffe, noch genauer besprechen. Wenn man das vorige, ich hoffe, Sie sind mir gefolgt, das vorige richtig verstanden hat, die totale Verlorenheit des natürlichen Menschen vor Gott, dann wundert man sich, dass Gott sich überhaupt mit so einem Menschen Mühe macht. Warum in aller Welt lässt denn Gott nicht diese Welt vor uns auslaufen? Nicht die Eisenbahn, die hat eine bewundernswerte Art, wenn sie Lokomotiven hat, die sie nicht mehr braucht und die alt und altmodisch geworden sind, dann wird die nie verschrottet, warum weiß ich nicht, sondern sieht ab und zu auf der Fahrt dann so auf Bahnhöfen, so wissen Sie, bei Rheine da oben, da stehen so 50 alte Lokomotiven, schon rostig und immer rostiger werden. Ich denke, dass die Bahn damit rechnet, dass die so im Laufe von 100 Jahren langsam zerfallen sind, nicht? Das ist eine wundervolle Methode, mit Schrott fertig zu werden. Und ich denke, so könnte es doch Gott mit der Welt auch machen, dass er diesen Laden vollends in seiner Totheit ausrollen lässt. Warum fängt Gott noch einmal neu an bei so Leuten wie uns? Und da heißt es hier, in seiner großen Barmherzigkeit, das ist so schnell gesagt hier. Er ist reich an Barmherzigkeit. Wenn es je deutlich geworden ist, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit, dann ist die Tatsache, dass er mit uns tatsächlich mal von vorne anfängt. Nicht? Das ist ein Reichtum von Barmherzigkeit. Denn er muss ja jedes Mal die ganze Macht, die ganze Barmherzigkeit bei jedem einzelnen Menschen, der zum Glauben kommt, einsetzen. Jeder Einzelne ist ihm doch fies, wissen Sie? Jeder Einzelne ist doch ein Kind des Zornes von Natur. Und bei jedem Einzelnen muss Gott seine ganze Barmherzigkeit einsetzen. Nun setze ich zum Beispiel furchtbar gerne meine Barmherzigkeit ein bei Leuten, die ich gerne habe. Nicht? Aber Leute, die einen, sagen wir, 30 Jahre geärgert haben und auch einen fiesen Charakter haben und dann noch was Gutes tun, fällt einem doch verhältnismäßig schwer, nicht wahr? Gut, man kann ihnen mal was Gutes tun, aber für sie sterben, Paulus sagt, das tut kein Mensch. Römer, habe ich heute gelesen. Es wird kaum jemand sterben für einen Gerechten, sagt Paulus. Man stirbt höchstens für ein Ideal. Aber für einen Menschen, der genau konträr einem entgegen ist und Sünde auf Sünde greift, für den stirbt Gott am Kreuz und er rettet ihn und weckt ihn mit Jesus auf seinem neuen Leben. Wenn das nicht Reichtum an Barmherzigkeit ist. Verstehen Sie? Das ist nicht Reichtum an Barmherzigkeit. Bei jedem Einzelnen setzt das Gott ein. Das ist doch fantastisch. Es werden 300 Leute hier sein, denken Sie mal. Und von denen sagen, ich weiß nicht, wie viele von ihnen gläubig geworden sind. Ein Anfang ist da, sonst säßen sie ja nicht hier. Ist ja keiner hier, der die Mutter geschickt hat, nicht wahr? Sie säßen nicht hier, wenn ein Anfang da wäre. Dass bei jedem einzelnen von ihnen Gott den Reichtum seiner Stärke und seine unsagbaren Reichtum und Barmherzigkeit einsetzt, damit sie lebendig werden. Und ein Kind der Gnade und ein Kind der Seligkeit. Nun nehmen Sie es mal selber groß, was Gott an Ihrem Herzen tut, nicht? Da darf man nicht gering von achten. Wenn Gott so viel an mir einsetzt, da sollte man sich dann auch von dieser Barmherzigkeit und Macht Gottes recht ziehen lassen.